Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Carvus Calanta Podcast. Die Leute, die den Podcast jetzt gerade hören, ihr wisst gar nicht, was hier abgeht, ja? Ihr wisst gar nicht, was für ein besonderer Moment das für mich gerade ist, weil sollte alles gut gehen, ja? Ein traditionelles Inshallah, deutsch ausgesprochen, streue ich hier noch rein, ja? Ein deutsch ausgesprochenes Inshallah, ja? Gibt es das jetzt hier gerade, den Solo-Teil als Video auf meinem YouTube-Channel, ja? Abonniert den schon mal, ihr wisst Bescheid, da ist sowieso auch mein Special drauf, Mord in Berlin. Einfach nochmal gucken und sollte diese Aufnahme jetzt gerade brauchbar sein, so Gott will. So, ne? Dann landet das auf dem YouTube-Kanal. Übrigens, das sind so Sachen, wo man manchmal so mitkriegt, dass das ja auch genau so auf Deutsch das gibt, ja? So Gott will, Gott bewahre und all das. Ich habe manchmal das Gefühl, der Unterschied zwischen Muslimen und Christen ist, dass, also Muslime jetzt sind so ein bisschen so wie eure Urgroßeltern. Die haben ja teilweise auch Kopftücher getragen und so, die Frauen. Lass uns da rein. Was war eigentlich mit Frauen in Europa so vor 80 Jahren oder so? Ich meine jetzt nicht Nonnen. Keiner redet hier gerade über Nonnen. Okay, niemand bringt Nonnen ins Spiel. Ich meine normale Frauen. Wo waren das Katholiken? Wer war das? Für mich sind die Katholiken immer, egal was ist, das ist immer das Strengere. Die auch so Kopftücher getragen haben, gefastet haben. Hä? Auch kaum Alkohol oder gar nicht? Also kommt schon, Mann. Kommt schon, Leute. Es ist gar nicht so ein großer Unterschied. Ich habe mal was Interessantes gehört. Und zwar, dass dieser Unterschied zu so quasi der Westen oder Europa ist so super liberal und so fortschrittlich, also in Anführungsstrichen, ja, in großen Anführungsstrichen, so fortschrittlich und liberal und progressiv und sexuelle Freiheit und ganz viele dieser Sachen, ne, die man jetzt so für normal nimmt, das ging ja so in den 60ern los, ja, und dass man sozusagen, und damals in der Zeit, wo in der arabischen Welt, in der muslimischen Welt, war man auch weniger quasi muslimisch, ja, da waren linkes Denken, ja, sehr stark. Iran war nicht links, aber sozusagen, ne, da war der Schah da, deswegen gibt es jetzt die ganzen Aufnahmen, die jetzt im Internet manchmal kursieren von Frauen in Röcken und so, was immer als Beweis genommen wird von, ey, wie geil ging's dem Land damals, hä? Siehst du dich diese Klamotten? Das ist ein viel besseres Outfit. Genau, und ich habe einmal das gehört, das fand ich voll interessant, dass der Unterschied damals voll gering war, weil man ja in Europa auch noch so krass konservativ war. Es gab ja diese ganzen Regeln, ne? Wenn du als Frau raus willst, brauchst du das Einverständnis deines Mannes. Wenn du das Haus verlassen willst, musst du auch unterschreiben. Bro, er muss unterschreiben. Nee, aber ich glaube, wenn man, ziemlich sicher, wenn man als verheiratete Frau einen Job anfangen wollte, ne, musste dein Mann sagen, ja, okay, sie darf arbeiten. Von meiner Seite ist es okay, ja, solange es Essen auf dem Tisch gibt und hier schön sauber ist, wenn sie dann noch ein bisschen was dazu verdienen will, ja, um sich Schuhe zu kaufen. Dann ist es von meiner Seite okay. Ja, es gab all diese Regeln. Ja, ich glaube auch, dass man unverheiratet, war das nicht so, dass man kein Hotelzimmer und so kriegen konnte, weil die nicht wollten, dass man so rumbumst? Das war noch echt so, ne? Und dann hat sich Europa sehr gewandelt ab den 60er, 70er, dann gab es diese ganze Liberalisierung. Und in der arabischen Welt ist es sozusagen, oder in der muslimischen Welt, ist es wieder konservativer geworden. Und jetzt haben wir diese großen Unterschiede, aber ey, es gab diesen Zeitraum. Es gab diesen Zeitraum, wo man nicht so weit voneinander entfernt war. Und apropos entfernt. Ich nehme das jetzt hier gerade auf am Freitag, dem 20. März. Und ich fahre gleich nach München, wo ich mein großes Nowruz, persisches Neujahr, Wochenende verbringe, ja, persisches Neujahr traditionell immer arbeiten. Das ist so eine Tradition, ja, man verbringt die Zeit nicht mit der Familie, sondern man spielt Shows in München, ja, und ich spiele heute eine Nodus-Show in München, ja, also das taugt jetzt nicht mehr als Ansage, weil die Folge jetzt später rauskommt. Und morgen spiele ich mein Solo im Lustspielhaus. Ich freue mich krass auf dieses Wochenende, weil das Solo auch fast ausverkauft ist und ich liebe diesen Laden, ja, ich liebe das im Lustspielhaus zu spielen. Ich bin gerade, ja, Mann, ich freue mich voll drauf. Ich freue mich gerade auch sogar, ich bin irgendwie auf den Geschmack von Reisen wieder mehr gekommen, durchs Touren, ja, eigentlich mega nervig, aber jetzt gerade denke ich mir so, ey, ich freue mich sogar auf die Bahnfahrt, ich freue mich aufs Bordbistro, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich habe vor kurzem realisiert, das ist jetzt ein richtig langweiliger Erwachsenenpunkt, ja, ich wurde vor kurzem erst darauf aufmerksam gemacht von einer Comedienne, dass so Bahn-Bonuspunkte, dass das ein Ding ist. Weil ich hab die immer und ich hab das nie ernst genommen. Ich dachte, ja, Bahn-Bonuspunkte, was kriege ich einen Snickers irgendwann mal, wenn ich 80 Fahrten gemacht habe oder so, das ist irgendwie so ein Kinderscheiß. Aber ich merke gerade, ey, shit, ich habe richtig viele Bonuspunkte rumliegen. Und dann habe ich auch gesehen, ey, dann gab es auch eine Meldung, ey, 1500 deiner Bonuspunkte laufen in 2 Monaten oder irgendwie sowas ab. Da habe ich gesehen, ey, was kann man damit machen? Voll die geilen Sachen. Schöne Upgrades. Ja, schöne erste Klasse Upgrades. Schöne, ich habe so viele Freigetränke. Unabhängig von den Bahnhof. Ich will nicht angeben. Ich will an dieser Stelle überhaupt nicht angeben. Das ist das Letzte, was ich machen will. Aber ich habe irgendwie so 12, 13 Freigetränke noch rumliegen. So ein Gutschein. Ey, so Leute lieben Dinge umsonst. Ich sag's euch. Das ist kein edgy Punkt hier gerade. Aber ich bemerk's an mir selber. Dass es einfach so geil ist, deswegen funktioniert das. Die wissen ganz genau, was sie machen. Weil man sich so denkt, ey, wer zum Beispiel, was kostet ein Kaffee? Kaffee kostet irgendwie 4 €, ja? Im Bordbistro. Was sie immer noch Bistro nennen, weil es irgendwann in den 80ern ein Ding war, Bistros zu feiern. Und seitdem heißt dieses Ding Bistro. So ein Kaffee kostet irgendwie 4 €. Hätte meine Fahrt 4 € weniger gekostet, also das hätte mir nichts gegeben. Wisst ihr, also ich wäre so, ja, dann kostet die halt 4, also das ist halt der Preis ist der Preis. Aber dieses, ey, ich krieg einen Kaffee sozusagen einfach und so, habe ich jetzt einfach umsonst? Ey, geil. Ist ein foolproof System, ja. Und die letzte Fahrt, die ich hatte, letzte Woche war, habe ich 3 Solos gespielt. Shoutout an alle, die da waren. Es hat richtig Bock gemacht. Freiburg, Hannover und Köln, ja. Und als ich auf der Köln-Rückfahrt war, legendary, hatte ich sitze ich im besagten Bordbistro und dann sehe ich da so einen Opa, ja, der mir irgendwie bekannt vorkommt. So ein nettes Gesicht. Der Typ sah aus wie einfach ein, so der Opa, einfach so nettes Opa-Gesicht, als wäre es so ein universaler Opa, wisst ihr? Wie so, war das bei Platon, wo er sagt, es gibt von jeder Sache so diese absolute Standardeinstellung, so es gibt die Idee vom Stuhl und es gibt den einen Stuhl und alle anderen Stühle, die wir sehen, sind irgendwie so eine Abweichung von diesem Idealstuhl. Ich glaube, das ist Platon. Nagelt mich nicht fest. So, ne, es gibt diesen einen idealen Stuhl. Und das war der eine ideale Opa. Ich sag's euch, er hatte das perfekte Opa-Gesicht. Und ich dachte mir, ich kenne doch dieses Gesicht. Warum ist das so ein liebenswürdiges, nettes Opa-Gesicht, dass ich irgendwie, das sagt mir was. Ist das der Coca-Cola-Weihnachtsmann? Wer ist dieser Typ? Sozusagen ohne Kostüm, ja? Ist das der Coca-Cola-Weihnachtsmann hier gerade privat im Bordbistro? So ein klasse, so ein. Und dann fällt mir auf, ich gucke mir länger an. Und ey, long story short, es ist Otto Rehagel. Damit hat, glaube ich, gar keiner gerechnet. Ey, Otto Rehagel ist alt geworden. Er sieht aus wie ein absolut liebenswürdiger Opa, der er wahrscheinlich ist. Und ich sehe so, ey, fuck, es ist Otto Rehagel. Und wie ist mir das aufgefallen? Ich sehe ihn irgendwie so. Und irgendwann. Er und seine Begleitung werden gerade irgendwie abkassiert da, so, ne? Und die Frau vom Bordbistro, die Bedienung, macht ein Selfie mit ihm. Und dann war ich so, ey, wer ist der Typ? Und er so, ey, das ist Rehakles. Das ist Rehakles. Und ich habe eine, Und ich dachte mir so, ey, gehe ich rüber, sag, also ne, mache ich auch ein Selfie mit ihm? Why not? Es waren kaum Leute im Bordbistro. Hä? Natürlich. Und er sah so aus, als hätte er Bock drauf gehabt. Er sah so glücklich aus bei diesem Selfie. Ja, er sah so aus wie ich, wenn ich Selfies mache. Und ich dachte mir so kurz, gehe ich hin und sag was, weil ich habe eine Vorgeschichte. Otto und ich haben eine kleine Vorgeschichte. Otto und ich haben eine Vorgeschichte und zwar aus dem Jahr, ich würde jetzt sagen 2004, ja, 2004 bin ich in meinem Kinderzimmer, ja, ich bin in meinem Kinderzimmer, ich bin gerade auf ICQ, MSN, keine Ahnung, ja, hol mir einen runter, who knows, was ich 2004 in meinem Kinderzimmer mache, das ist keine Zeugenaussage, ja. Ein random Tag 2004 abends bin ich in meinem Kinderzimmer am PC, denke ich mal, und das Telefon klingelt, ja, und meine Mutter kommt ins Zimmer und sagt, hier, Baba will mit dir reden. Ich so, hä? Mein Vater hat Nachtschicht Taxi gearbeitet, ja, ich so, hä, okay, was ist der Anlass? Und ich gehe ran und mein Vater ist am Telefon und sagt mir, relativ kurz, ey, das war so eine Schnelle, ich musste so schnell schalten. Also, hey, Kavus, ich habe hier gerade Otto Reagel im Auto, sag mal Hallo. Otto Reagel war in einer Situation, wo er in einem Taxi saß und mit dem Taxifahrer ein nettes Gespräch hatte, bis der Taxifahrer meinte, ey, mein Sohn hat Werder immer gefeiert, was auch schon ein paar Jahre her war an dem Punkt. Hast du Bock, mit meinem Sohn zu reden? Mein Vater hat sich so sehr für mich eingesetzt. Mein Vater ist, ihm war es komplett egal, dass es vielleicht Otto Reagel gar keinen Bock hat, einen random 13-jährigen Deutsch-Iraner jetzt am Telefon zu sprechen, ja? Mein Vater war einfach nur so, ey, das ist eine Chance, die habe ich hier nur einmal. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht nochmal als Gast haben, zumindest nicht danach. Ey, so, ich organisiere meinem Sohn einen Moment. Scheiß auf Otto. Es geht hier um meinen Sohn. Ey, das war so. Und dann habe ich mit Otto Reagel telefoniert. Ich telefoniere mit Otto Reagel, so 20 Sekunden lang oder so. So, ja, hallo, Herr Reagel. Ja, hallo, ja. Ja, ich weiß echt nicht mehr, was der Inhalt war, ehrlich gesagt. Ja, hallo, ich bin Fan von Ihnen. Irgendwas, ey krass, ich weiß gar nicht mal mehr den Inhalt, es war so kurz, es war einfach nur so, ja, hallo, Herr Reagel, und ich höre so seine Stimme, ja, hallo, und dann habe ich noch eine Unterschrift bekommen, ja, hat mein Vater dann mitgebracht, und in meiner Welt, 20 Jahre später, sitze ich im Bordbistro und ich sehe diesen Opa, der einen unbeschwerten Moment hat, ich vermute mit einem Bier, ich glaube, gerade ein Selfie gemacht hat. Und ich denke mir so, ey, ich gehe jetzt rüber und ich sage ihm, Alter, vor 20 Jahren hatte ich ein iranischer Taxifahrer ein Telefonat mit einem 13-Jährigen reingeschnackt. Erinnerst du dich? Erinnern Sie sich, Herr Otto Reagel, Ihr Leben war nicht aufregend genug. Sie haben nicht genug magische Momente, die Sie in Ihrem Kopf haben könnten. Erinnern Sie sich an diese eine Taxifahrt? Das bin ich jetzt. Schauen Sie, was passiert ist. Was ist das für ein Butterfly-Effekt? Stellt euch vor, das war so ein Moment, der mich sozusagen dazu gebracht hat, hey, Dinge sind möglich im Leben. Ich werde Comedian, ich werde dieser Sache eine Chance, ich werde es versuchen. 20 Jahre später sitze ich nach einer Show in Köln mit ihm im Zug und er sagt, ja, Mann, ich erinnere mich, ich liebe dich. Ich bin dein Opa jetzt. Ich würde es annehmen. Ich habe keinen Opa mehr. Ich wäre so, ey, kannst du mein Opa sein? Otto Reagel, können Sie jetzt mein Opa werden? Ey, wisst ihr was? Ich habe ein neues Konzept, okay? Warum keine Leihoperschaft? Leihoperschaft, ja? Im Sinne von, es muss ja jetzt nicht ein echter Opa werden, aber jeder hat doch gerne einen chilligen Opa ohne so Familientraumata und so. Also ohne, dass man so getriggert wird vielleicht irgendwann von irgendwelchen Sachen. Ohne, dass es so kompliziert vielleicht mit Dingen zusammenhängt. Sondern einfach nur, ich hätte gerne, ich habe meinen Opa gefeiert an der Stelle, Shoutout an ihn. Aber ich hätte gerne einfach einen netten alten Mann in meinem Leben, der so ein bisschen weise ist. Und ich glaube, er hätte auch gerne mich in seinem Leben, weil diese Leute oft so irgendwie einsam sind oder was auch immer, ja? Warum hängt man nicht mit alten Leuten ab? Ey, solange die noch geistig fit sind, sind es die interessantesten Leute. Die haben am meisten erlebt, die haben am meisten gesehen. Warum sollte man mit einem Mitte-20-Jährigen abhängen? Hä? Wisst ihr, wie dumm Leute mit Mitte 20 sind? Wenn ihr gerade Mitte 20 seid, ihr seid richtig dumm. Ihr seid wahrscheinlich dumm, nicht unintelligent, aber einfach noch nicht so viel, ey, wenn man mit einem 70-Jährigen abhängt, also was der einem alles erzählen kann. Okay, die haben mittlerweile keine Kriege mehr erlebt, ja, es wurde so, ne, wahrscheinlich ist er einfach nur, sind die einfach nur so, ja, ich will auf eine Kreuzfahrt. Auf einmal ist das Gespräch, ist einfach so, ja, nee, wird alles scheiße hier. Mein Kreuz bei den Blauen. So, ja, okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Du bist nicht der Opa, den ich mir... Du bist nicht mein Opa. Man steht da so völlig empört auf. Du bist nicht mein Opa. So, ja, ich bin nicht dein Opa. Ich bin echt nicht dein Opa. Ich war beim Chiropraktiker. Ich war bei einem Chiropraktiker, bei dem ich vor 2 Jahren auch schon mal war. Und er hat mir Übungen mitgegeben, die ich machen muss. Ich habe jede einzelne Übung nicht gemacht. Ich habe keine dieser Übungen umgesetzt, ja. Und nach 2 Jahren gehe ich dahin. Und ich denke mir so, ich sollte mich mal wieder eindringen lassen. Ich habe eine Hüftschiefstellung. Dadurch ist ein Bein immer ein bisschen länger als das andere, weil die Hüfte einfach so, ne, verschoben ist. Und ich so, schon irgendwelche anderen Beschwerden bekomme. Ich dachte mir, hey, vielleicht hängt das mit diesen ganzen Sachen zusammen so, dass es an der Schulter was ist und an den Knie so ein bisschen und so. Und ich gehe hin und die sind mittlerweile umgezogen. Ja, die sind innerhalb von Schöneberg, sind die jetzt woanders. Und was auch anders ist, ist, ich komme rein und ich sehe so, wie in so einer Kita, wie in so einer Moschee, ehrlich gesagt. Wie in so einer Moschee, warum bleiben wir nicht bei, warum, das ist das Klarste. Ist am Eingang so ein Schuhregal und man soll die Schuhe ausziehen. In einem normalen Laden. Also du musst dann erst zur Rezeption und es sind überall Erwachsene und ich hatte nicht damit gerechnet. Und dann denke ich auch kurz, ey, so, habe ich irgendwie komische Socken an oder so? Nein, alles gut. Habe ich meine Pamela Anderson Socken an? Stell dir vor, ihr habt einfach solche so Pamela Anderson Socken oder so, genau, so Playboy Socken. So mit so diesen Häschen drauf. Einfach so Mitte 30, gehst zum Chiropraktiker. Und dann hast du einfach mal diese Playboy-Socken, riechst nach Axe. Ey, bist du 14? Bist du eine Jungfrau? Wenn du diese Socken hast, wenn du Playboy-Merch hast, bist du sexuell verzweifelt. Wenn du zu doll nach Axe riechst, kann man noch sagen, okay, du bist einfach ein Jugendlicher, du bist eine Jungfrau, aber so, hab einfach so Playboy-Socken an, riech nach Axe, richtig doll. Es macht was mit der Autorität von einem. Es hat mich irgendwie direkt so buchstäblich kleiner gemacht, weil also diese paar Zentimeter vom Schuh fehlen mir. Und dann ist man auf einmal so, einfach so mit Socken, wie so ein Kita-Kind. So, ja, okay, ich bin hier für meinen Termin. Ey. Und ich weiß nicht, ob die Rezeptionistin, ob die auch in Socken da saß. Weil so wie sie mit mir, so selbstbewusst wie sie war, hatte ich das Gefühl, sie hatte Schuhe an. Ich glaube, das war nicht auf Augenhöhe. Ey Leute, es geht jetzt rüber ins Gespräch mit Martin. Mit Martin Dobler. Fantastischer Comedian. Ich finde den super witzig. Ich fand den immer super witzig. Und ja, ihr werdet es dann sehen. Er hat einen sehr guten Instagram-Account, wo er die ganze Zeit Sketche hochlädt. Er spielt aktuell Solos noch in Berlin. Ich hoffe, demnächst bald dann auch deutschlandweit. Checkt ihn auf jeden Fall aus. Guckt euch seinen Kram an. Und ja, Mann, viel Spaß jetzt mit Teil 1 des Gesprächs mit Martin Dobler. Und ich habe jetzt hier meinen nächsten Gast zu Gast, ja, Martin Dobler, einer der natürlich witzigsten Menschen, die ich so auf der Bühne gesehen habe. Werden vielleicht später nochmal kurz drüber reden, aber was ich jetzt schon sagen kann, einer der Leute, wo ich beim Open Mic oder so, wenn ich dich auf der Bühne gesehen habe, mit am lautesten lachen musste. Also es gab Momente, wo ich, ja, super funny, machst auch sehr viele sehr witzige Sketche auf Insta aktuell, jetzt die letzten 2-3 Jahre, würde ich sagen. Und jetzt hier zu Gast, ja, ich habe dich auch besucht, wir sind jetzt hier bei dir in der Wohnung. Herzlich willkommen.
Ja. Danke, Mann. Ey.
Martin Dobler.
Danke. Yeah. Fake Applaus.
Fake Applaus.
Hast du nicht eine Taste oder so für sowas?
Hatte ich mal. Ich habe mal mit Kinan aufgenommen und der hat noch so ein richtig auf. So ein, ey, Kinan hat immer so die krassesten Gadgets bei allen Sachen. Ne? Und yeah. Der hat so ein richtiges Mischpult.
Okay.
Also, was glaube ich so fast für DJs ist.
Okay.
Ich glaube, es ist ein Podcast-Mischpult, aber so für so.
Für
ja,
Katzen.
Für Rogan, für Rogan.
Okay, also, für den,
und es hat dann einfach
für den Bro-Rogan-Podcast.
Ja, genau, okay. Für den Bro-Rogan-Podcast. Und Kinan hat dann auch dieses ultra krasse Gerät und da konnte er Sounds einspeichern auf gewisse Tasten.
Ach, geil.
Und die Folge gibt's auch, das war, keine Ahnung, Folge 5 oder irgendwie sowas, als Kinan zu Gast war.
Du hast ihn zweimal gehabt, ja.
Genau, das waren auch zwei Parts aus dem gleichen Gespräch. Und da haben wir diese Tasten benutzt. Da gab es auch Fake-Applaus.
Ach, voll geil.
So. Müsste ich mal schauen, ob ich mir so ein Ding zulege. Wir hatten gerade, bevor wir aufgenommen haben, wir haben hier Soundcheck gemacht, ja? Wir haben Soundcheck gemacht, ganz normal. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, wie war es denn in Mexiko? Weil du ja oft in Mexiko warst. Und dann hast du gesagt, Mexiko, Finger in Po. Ja? Und ich dachte mir, ja, das ist irgendwie so eine Kinder... irgendwie so eine Kinderkacke, irgendwie so Klettergerüst.
In der perfekten Welt wäre das Kinderkacke,
genau,
ja.
Du hast eine nackte Frau geküsst. Es ist schlimmer als...
Okay,
was ist der, weil du meintest, oh nee, kennst du nicht Finger im Po? Das hat real diplomatische Konsequenzen. So, was für diplomatische Konsequenzen an Mexiko, Finger im Po? Was ist da die Backstory?
Also, ich würde das eine kleine Verstimmung nennen, eine diplomatische. vor vielleicht 14 Jahren. Man kann es googeln, wir können es jetzt nicht googeln, aber brauchen es auch nicht.
Wir vertrauen dir.
Machen, genau. Ich glaube, Micky Krause war das. Entweder Micky Krause, einer dieser Schlagersänger, hat einen Hit gehabt. Es war ein Hit.
Yeah.
Finger in den Po oder Finger im Po Mexiko. Eins von beiden. Und natürlich war das ein Hit. Ja, ich kenne den Inhalt nicht. Das heißt, ich muss zugeben, ja, ich habe mich inhaltlich nicht wirklich damit auseinandergesetzt und habe trotzdem eine Meinung.
Das sind aber noch diese alte BRD-Zeiten, wo man so auf so Länder richtig nice herabschauen konnte. Dumme Reim, einfach so Mexiko-Finger in Po, das würde keiner mehr jetzt sozusagen machen, einfach irgendwie, das hat noch dieses Oldschool, ey,
fast.
So.
Weil es ist so, ich denke, das ist so, eine, das ist eine Zeit, also, sag mal, 10, 15 Jahre, das ist so gar nicht mehr, das ist schon so die Berliner Republik, nicht die Bonner Republik, so.
Ach so,
ein bisschen
also
Spaß
da
muss
war
sein.
Das gerade neu. Ich
ja,
dachte, das ist ein Lied
nein.
aus den 70ern
nein.
und das ist sozusagen das hochgekommen.
So klang es eben, glaube ich,
ja.
bei deiner Einschätzung, wo
ja.
ich dachte, alte Bär, so Roberto Blanco, so ein bisschen
genau,
Spaß muss
sein. Genau, ich dachte,
da war,
das ist aus,
ja
diesen,
auch,
aus diesen
nee,
Zeiten irgendwann.
Ich habe es genau so verstanden, dass du, ich glaube, du siehst es gerade so in der Körper, Fiesta, Sea, Arbeit, No.
Okay, also von, einfach von, so 2011, 12
ja, genau.
hat er Mexiko-Finger
ja,
im Po.
Finger im Po Mexiko, ja,
okay,
oder Finger
ja.
in den Po Mexiko, keine Ahnung. Aber ich dachte sofort, als du das gesagt hast, so, Robert Blanco, weil das ist ja ähnlich. Fiesta, Sea, Arbeit, No. Und dann so 60er, 70er Jahre,
so, okay.
so Schlager,
ja,
die sagen,
faulen,
so tanzen, genau,
ja,
die faulen
die
Menschen auf der Südhalbkugel.
Quasi Menschen, diese wilden.
Aber Roberto Blanco hat es gesungen, von daher
ja,
alles
von daher
alles
cool, alles
und,
super.
Aber genau, das war nochmal wie so ein Nachläufer, kann man sagen, Ballermann.
Okay. Micky Krause, ungefähr 10er
Krause,
Jahre irgendwann.
10er Jahre, genau. Und der Botschafter, der mexikanische Botschafter, hat sich erdreistet. Dieses Glanzstück,
diese
Koryphäe,
diese Koryphäe
nicht zu erkennen und einfach das ernst zu nehmen. Außerdem völlige Ignoranz in Bezug auf Prostatagesundheit. Micky Krause ist ein Mann, der Botschafter ist ein Mann. Man sorgt sich um Männergesundheit.
Voll,
da.
Also das verankert ja im Kopf von Männern. Es ist okay, sich einen Finger in den Po stecken zu lassen oder zu stecken.
Genau. Ja.
So, wenn du deine Familie liebst,
genau.
dann lässt du irgendeinen anderen Mann einen
Finger
reinstecken.
Vor allem die tiefere Ebene da einfach zu, so zu tun, als wäre Micky Krause ist ein Schlagerproll, so, dass da nicht irgendwie philosophisch auch was, also weißt du, Selbsterkenntnis, Self-Examination,
ja, genau.
Medizinische Ebene, also Selbstvorsorge, ne?
Mhm. Und außerdem, was sagt das über dich aus, wenn du so sehr davon getriggert wirst?
Ganz genau.
Shadow Work.
Und außerdem, jetzt nehme ich an, das Pudelskern für Micky Krause war auch, war das Wichtige, es war so seine, die wissenschaftliche Abhandlung, die er dazu mitveröffentlicht hat, vermutlich, ist natürlich die Homophobie, die in Mexiko natürlich
grassiert,
ne? Den Machismus auch zu bekämpfen.
Natürlich.
Ja? Das ist also ein, das war rebellisch, dieses Lied.
Es ist ein Aufruf an die liberalen Kräfte in Mexiko.
ja, genau.
es ist ein Bündnis soll da geschmiedet werden, der progressiven Mexikaner, ja? Es ist eigentlich ein Aufruf zum zum zivilen Ungehorsam, Regime Change, aber aber ganz langsam.
Ich muss sagen, also eigentlich, ich hoffe, du spielst das ein irgendwo, also zumindest kurz.
Mal gucken, ob ich mir die medialen Cutter-Skills dann, ob ich das alles mache.
Und das ist ja eine, ich glaube, wie heißt das? Antithematische, bla, also im künstlerischen so und sich mit befassen, fällt das unter, also darfst du das, glaube ich, auch so, ne? Aber mein Wort in Gottes Ohr ist egal. Du kannst sonst, sagst in der KI, sie soll den Text abspielen und für dich singen einfach, ne?
Dann sind wir in einem schönen Graubereich.
Ja, ich glaube schon. aber tatsächlich, da fällt mir ein, man würde Mexiko Unrecht tun.
Keiner will das.
Nee, zum Kontext.
Warte jetzt noch mal ganz kurz, um das jetzt noch mal, was ist da noch mal geschehen? Also das sieht man, und dann war der mexikanische Botschafter.
Hat offiziell protestiert.
Hat offiziell eine Protestnote.
Genau.
Deutsche
Politiker haben sich auch geäußert dazu. Also zumindest.
Also es gibt so seriöses Ton auf den, okay, also so ein.
Nee, damals war das nicht Ton und auch nicht Podcast. Es war so um 2011/12 rum, ja, oder 10. So, und da war das halt, das war so eine.
So eine Randnotiz, ein bisschen, aber schon. Es wurde nicht der deutsche Botschafter in Mexiko einbestellt.
Nein,
aber also, der mexikanische Botschaft hier.
Hat offiziell gesagt. Das ist nicht okay. Das ist kein schönes. Keine schöne Assoziation.
Genau, das VW-Werk bleibt. So, das, aber es ist einfach ein unguter Geschmack. Es gab ja auch sowas Ähnliches, aber noch doller, glaube ich, ich glaube sogar der Präsident oder Ministerpräsident oder was auch immer, das höchste Amt in Kasachstan hat sich damals sehr über Borat beschwert.
Ah,
ich glaube, das war so ein Ding.
Ja, war so ein Ding. Genau.
War es, ne?
Und vor allem interessant, die haben, wäre das heute passiert, also wie jetzt mit dem zweiten Borat-Film, habt ihr es nicht auf den zweiten Borat-Film verfolgt und den
es
auch nicht
einen
gesehen?
Zweiten?
Ja.
Ah, krass, gar nicht mitbekommen.
Brauchst du auch nicht, also ich habe ihn nicht gesehen, aber es ist auch, ey, der erste ist so.
Ist genial.
Der ist so genial, ich habe den so 15 Jahre später gesehen und gedacht so, ah ja, der war auf YouTube irgendwie. Mhm. Oder so 10 Jahre später dachte, ah, den wollte ich mal sehen, hab's einfach vergessen. Der kann, ist bestimmt nicht mehr so gut. Ich bin gestorben voll. Ich habe ihn alleine geguckt zu Hause.
Ja.
Das ist so krank. Und dann denke ich so, ja, also so ähnlich werde ich einen zweiten vielleicht auch mal sehen dann. Mhm. Also erstmal unterschätzen und dann, er ist doch noch ziemlich geil. Und aber tatsächlich wäre das heute, wäre Borat 1 heute, würde, also durch halt, da sich Marketing auch so und Selbstvermarktung so geändert hat, ist irgendwie dieses Ironiespiel, müssen auch Politiker beherrschen. Also,
das, stimmt, ja.
Die würden sofort, und das haben die nämlich im Nachhinein gemacht, nachträglich hat Kasachstan sich also stolz mit Borat, also gebrüstet. Und
ach,
gesagt,
haben sie
so,
gemacht?
Ja, obwohl das alles natürlich fake ist.
Die haben das versucht, so aufzugreifen und irgendwie so zu verwerten.
Ja, als wir haben Humor und wir sind, ne, weil damals war das noch, es gab echt noch diese seriöse Welt so, ey, du bist Politiker, ey, du bist Journalist, du bist nichts anderes und du bist gefälligst so unter, ja, Humor, aber ganz im Kleinen, und aber mittlerweile ist alles so selbstironisch, das haben so die US-Wahlkämpfer haben das perfektioniert, also sobald so Social Media anfing sozusagen, dass du deine Schwäche nimmst, was eigentlich Comedians, ne, aber von denen kommt das Training, ja, das ist einfach eingeflossen in die Mainstream-Kultur. Du nimmst die und du verarschst die jetzt selber und dann ownst du, dann besitzt
aber
du
die. Aber passiert das wirklich so sehr? Weil so sehr ist mir das jetzt nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, also vielleicht, Trump ist ja so ein bisschen King of Social Media und der macht das gar nicht.
Der macht das null.
Der ist einfach so ein Troll und einfach nur so, Ja,
Mitch McConnell, dieser Republikaner, der seit 100 Jahre alt ist.
Und der sieht aus wie so ein Typ, wie so ein Bösewicht im galaktischen Senat, so in Star Wars, einfach so wie so ein bisschen Alien, weil er auch so krass
genau, weil er eine Schildkröte ist. Just Stuart in der Daily Show hat ihn als Schildkröte tituliert, weil er aber auch so ein bisschen so redet. Der Typ hat in den 80ern mal einen Wahlwerbespot gehabt, weil war nicht Präsidentschaftskandidat, so, aber irgendwas hat er mal kandidiert und mit irgendwie Hunden, dass er so mit Hunden jemanden jagt oder er wird gejagt, irgendein Scheiß, und es war auf jeden Fall peinlich und dumm im Nachhinein.
Yeah.
Und dann haben sie einen Spot nochmal gemacht mit ihm 20 Jahre später oder so, oder 30 Jahre später, wo sie das so persiflieren. Also man nimmt das, ne, und auch Bill O'Reilly und so auch berühmterweise, da ist mal so ein, sagen wir mal, es wurden irgendwann
Ist ein bisschen mehr, Söder macht ja jetzt auch ganz viel.
In den 2010ern ist so der Leak einfach, das war der Tod des, da ist das geleakt, ein peinlicher Moment von einem Politiker oder so.
Mhm.
AOC ist das passiert, dass so, es wurde geleakt, wie sie auf dem Dach irgendwie Party macht und so mit Freunden. Und dann war das schon eine Zeit, wo so, macht sie menschlich. Und dann war das tot, dieses Ganze so. Und Trump ist natürlich nochmal, da ist ja egal, was du sagst, seine Fans lieben ihn nur noch mehr dafür. Also das ist scheißegal.
Ja, und auch alles, was rausgekommen ist, bei jeder Sache würde man denken, bei jedem anderen ist es ein absolutes Karriereende.
Ja, genau.
Und bei ihm ist es so,
nichts ist mehr Karriereende.
Also das erste war ja das große Ding kurz vor der Wahl, 2016 war ja Grab him by the Pussy.
Ja, ja.
Da dachten Leute, ja okay, nach allem, was wir wissen, bedeutet das, ist vorbei.
Ja.
So, das war dann einfach so, krass, nein.
Es geht jetzt richtig los.
Typ ist richtig authentisch, Alter.
Ja, genau.
Richtig authentischer Typ. Aber es ist interessant, wir haben gerade über Mexiko geredet. Ich kenne dich ja auch so als jemand, der sehr, sehr viel rumreist, ja? Ich weiß jetzt nicht, ob
Nicht mehr, nee, aber früher,
Früher sehr viel und auch sehr viel alleine. Hat sich das irgendwie so ergeben oder ist es irgendwie, hast du so Tipps oder hast du irgendwas, was du so, was ist der Vorteil oder hast du irgendwelche Sachen, die du so sagen könntest beim Solo-Reisen? Das wird ja jetzt manchmal so, gibt es ja manchmal so Reels oder so, ist es so eine Art von Content? Das ist dann so ein Riesenbegriff, so, ja, ich bin so ein Solo-Reiser oder so. Und du warst einfach so ein Typ, der das einfach so gemacht hat.
Ja, weil damals gab es diese Möglichkeit ja auch gar nicht. Ich bin ja so es ist durch einen Zufall entstanden. Ich hatte
Ich
hatte keine Freundin, genau.
Das ist eigentlich der Zufall.
Ich hatte 20 Jahre lang keine Freundin und bin ich war in Mexiko für einen Spanischkurs 2003, ohne Scheiß, da war ich in der 12. Klasse.
Yeah, ja, krass.
Und das war ja eine Zeit vor nicht nur Social Media, ich meine, es gab MySpace und so Zeug, ne, aber
gab es das überhaupt 2003? Also in Deutschland noch nicht so richtig.
Nee, Deutschland war das ja hat es ja nie Fuß gefasst, aber es gab 2003 MySpace, das ist so wirklich so Ende 90er, glaube ich, so.
Mhm.
Ne? Es gab auch 2003 schon soziale Netzwerke, plural, die keiner mehr kennt, so. Es gab sogar so länderspezifisch. Ich weiß noch, in Brasilien war Orkut oder so in den 2007, 2008. Aber, ne, und dann.
Ja, klar, bei uns war StudiVZ, das kennt ja auch keiner.
In Mexiko, High Five war ein soziales Netzwerk.
High Five?
Kennt kein Schwein. Es gab
cooler Name für ein soziales Netzwerk.
Ja, wo du so High Fives vergeben kannst. Also, die hatten so ihre Unique-Client und die waren noch nicht gamified, also nicht manipulativ.
Ja.
Das war also
ein wirklich soziales
sozial
Netzwerk.
Also einfach, hey, lass doch mal eine Plattform machen oder in Konkurrenz zu MySpace und wir haben jetzt den Markt. Und es gab echt so länderspezifisch so, ne, also bekannter vielleicht in der Öffentlichkeit, auch wenn sie sich mit Russland nicht auskennen, ich kenne mich nicht gut aus, so Kontakte.
Ja,
so.
Genau, das kenne ich.
Die haben so Facebook, ne, wir hatten, das lebt ja bis heute und wir hatten so, unsere Kopie war StudiVZ und dann MeinVZ, die sind ja untergegangen, ne.
Voll. Bei so Ländern wie Russland oder China war das ja auch eine wirklich strategische Entscheidung, dass man amerikanische Firmen, amerikanische soziale Medien nicht ins Land reinlässt.
Um so ein Intranet zu schaffen.
Genau, dass man sagt, ey, das sind sozusagen, das ist schon ein sensibler Bereich, wir brauchen ein eigenes Internet, wir müssen hier, weil die auch gesehen haben, arabischer Frühling, wie viel über Facebook lief und so weiter. Und weil man allgemein weiß, die Server sind in den USA, wir wollen hier alles. Also eigentlich ist es schlau, so zu denken bei solchen Sachen auch. Also zu sagen,
ey, wir strugglen jetzt hier zu sagen, so, ey, wie kriegen wir amerikanische, also wie kriegen wir unsere Hoheit wieder über halt Daten,
genau.
Und so, alles so.
Genau, jetzt ist es sozusagen, jetzt werden diese Gespräche geführt so, und wenn man das vor 10, 15 Jahren gesagt hätte, so, hey, vielleicht sollten wir nicht komplett abhängig sein von einer Weltmacht, wenn man so, nein, wie kannst du so, was soll das, was ist das für ein Anti-Amerikanismus? So, ja, genau jetzt habt ihr die Rechnung, also so.
Nee, aber auch schon die Technologie an sich, also ist ja scheißegal, von wem die kommt. China hat jetzt mit TikTok, ist ja auch so eine Diskussion.
Ja, voll.
Also wir wissen dem einfach blind vertrauen.
Nein, also so, warum also gibt es kein europäisches Social Media?
Ja.
Also das ist total irre.
Weil reingeschissen. Also aber auch
aber
nicht nur
jeder
nicht nur
hätte
Social
Bock
Media.
Drauf.
Ja, aber nicht nur Social Media, auch allein, ey, was so eigentlich an Innovation von hier kommt, nicht unbedingt Deutschland, aber so Europa, also Chip-Technologie, alles. Also früher, auch das frühe Internet, eine der ersten E-Mails, so, also das KIT, ne? Aber auch Smartphone, ich weiß, Smartphones, das habe ich mal.
Samsung.
Nee, ich habe
Siemens meine ich. Siemens.
Ich glaube, Siemens oder Siemens Nixdorf oder so oder irgendeine große deutsche Firma hat den quasi den iPod, die Technologie für den iPod wurde denen gepitcht und die haben gesagt, nö. Weißt du, also jetzt zu Apple. Also es gibt so ganz, ganz viele Beispiele, wie halt auch eigentlich alles, so die ganze Technologie, die wir heute nutzen,
voll vieles hat sozusagen europäische und deutsche Grundlagen.
Grundlagen und,
so, ne?
Und auch natürlich steuergeldfinanzierte Grundlagen. Das war mal Forschung von und für Unis,
krass,
Netzwerke.
Ja, man hat nichts draus
gemacht. Das Internet an
sich,
ne, war so, klar, auch immer militärisch so, ne, was ist, wenn wir mal, wie kann man mal kommunizieren, wenn nichts mehr geht, also dann noch über Kabel, bla, trotzdem sich Nachrichten schreiben, ne, bla.
Ja,
Ey, ich liebe das übrigens abzuschweifen, ne, ich habe da gar kein Problem mit, also wäre das, also.
Ja, genau, wir
ging um Mexiko, aber
eigentlich ist, um Mexiko. Und deine Solo-Reisen.
Genau, also ich habe da das Internet aufgebaut in Mexiko, ich habe es gefunden.
Das ist der rote Faden hier gerade.
Ja, also
wir sind gar nicht abgeschwiffen.
Das Internet damals, das war E-Mail und es war MSN Messenger. Das heißt, ich habe mit Leuten, ich habe E-Mail-Nutzung angefangen, weil ich dort Leute kennengelernt habe. Ich war 6 Wochen dort für einen Spanischkurs in den Sommerferien und ich hatte Spanisch in der Schule und wollte so also ich hatte da nicht gestruggelt, aber ich brauchte einfach so Ausgleichsfächer und einfach so, boah, ich muss da exzellente Noten haben in ein, zwei Fächern so, um halt
einfach?
Wegen halt Mathe, Physik, Chemie und so, bis ich es abwählen konnte. Das war so der Gedanke, ich muss einfach, ich brauche die Abi-Note, um die hochzureißen.
Ich brauche irgendwie so mein Ding.
Ich brauche mein Ding und Spanisch war so in der Schule, das war so ein Schlüsselmoment so mit 17 so. Ah, ich kann ja Sprachen, wenn ich einfach nur die Hausaufgaben mache, halbwegs oder lerne. Weil ich habe irgendwie 6 Jahre gar keine Hausaufgaben gemacht, null. Also einfach aufgehört irgendwann in der 6., 7. Klasse. Hausaufgaben.
Wirklich?
Ja.
Aber
ja.
Wurde es nicht bei euch bestraft? Oder kann
ja,
man
ja, ich bin dann, ich habe es dann, jedes Jahr wurde knapper mit sitzen bleiben und dann in der 9. Klasse hat es mich erwischt. Die habe ich dann zweimal gemacht. Und
echt,
dann,
du hast die 9. wiederholt?
Habe ich wiederholt und ich hätte fast nochmal, ich wäre fast nochmal geschmissen worden. Das ist
krass.
Ja so die Sonderschulendrohung. Bin in die gleiche Klasse zum zweiten Mal und bin dann Umwegschüler auf eine Realschule, um dann auf ein neues Gymnasium neu anfangen.
Okay.
Und da war dann die Wahl, hey, Latein, Französisch oder Spanisch, aber du brauchst eine zweite Fremdsprache. Habe ich Spanisch gewählt. Und dann wollte ich nach Spanien oder so, weil du kriegst ja auch Spanien, Spanisch beigebracht dort in der Schule.
Achso, das ist klassische Hochspanisch
ja,
sozusagen.
Ja,
das
ist ja wie halt Britisch-Englisch halt in der Schule ja auch beigebracht
komisch,
wird.
Komisch, wenn die dir so ein dreckiges Kolumbianisch oder so beibringen. Ich sage jetzt einfach mal, dass es
ja,
dreckig
ja, das
klingt.
Ja, ist unrein. nee, aber es ist, also, wie soll man sagen, mehrheitsmäßig macht das ja voll
ja,
Sinn.
Klar.
Auch amerikanisches Englisch so, also auch verstanden werden ist ja voll der Punkt
ja,
in
voll.
Der Welt. Ist ja auch, ey, als ich British Office geguckt habe, musste ich auch erstmal die ersten 2 Folgen viel googeln, so, was das heißt, so deren Ausdrücke halt, ne?
Auf jeden Fall. Aber okay, du hast Spanisch, normales Spanisch gelernt und dann wolltest du in der 12. Klasse rüber, um dann sozusagen so einen Crashkurs jetzt nochmal aufs Top-Level.
Ich wollte also einfach einen krassen Boost, richtig gut werden. Natürlich auch die Erfahrung so mit 19, 18, 19, das erste Mal alleine wohin. Und das
ja,
war
ist ja voll krass.
Ja, und es war geil. Dann war ich so angefixt und bin dann bei jeder Gelegenheit nach Mexiko, also auch jede Ferien, die es ging.
Krass.
Und dann zwischen Studium und Semesterferien. Und warum ging das? Weil mein Vater ist nicht Siemens Nixdorf Manager gewesen, sondern der war bei Lufthansa. Der war Purser, keiner weiß, was es ist, es ist der Cabin Chief, ne, also der, also ich werde immer gefragt, ich bin mal baff, aber ja, es gibt die Stewardessen Und dann gibt es den Piloten, den Co-Pilot, das kennt jeder. Aber ja, dazwischen gibt es einen Rang. Und das ist der, der die quasi wie der Restaurantmanager an Bord, der auch der troubleshootet so, der ist vor Ort verantwortlich dann am Zielort, ne, für also Koordination und
Logistik
so.
Logistik auch und so.
Bisschen, ja, sowas. Genau. Das ist so, weil der Kapitän im Flugzeug ist halt busy mit Fliegen und kann nicht wie der Schiffskapitän rumlaufen und so ein bisschen alles
Ansagen
so.
Ansagen machen.
Genau. Deswegen, das war mein Vater und deswegen ist er, hatte ich einen Rabatt einfach und konnte für, keine Ahnung, für 100 Euro hin und zurück.
Was? Das ist mehr als ein Rabatt, das ist ja geschenkt.
Das
eigentlich.
Ist, ja, so
nach
also
Mexiko.
Pilotenkits, die fliegen so ganz umsonst, glaube ich. Ne?
Wow.
Also das egal wohin, jedes Ziel der Welt. Und das fliegst.
Wirklich, wenn du einfach der Sohn, die Tochter
das
bist
von
einem.
Das war früher so bei Lufthansa. Und sogar ganz früher war es noch so, dass du, dass Leute das unter der Hand vertickt haben. Und natürlich Geld, sich die Taschen gefüllt haben. Deswegen war es schon etwas strenger, als ich in dem Alter war, das zu nutzen. Dass so, mein Vater musste persönlich nach Frankfurt an Flughafen und das persönlich abholen und mir überreichen irgendwie.
Ah, okay,
also ich konnte, der konnte mir das nicht schicken oder irgendwie online nix. Also musste, um halt Missbrauch zu vermeiden, weil es natürlich Gold sowas, ne?
Ey, das ist aber richtig krass. Also das ist ja richtig geil.
Und Standby heißt, du fliegst bei übrigen Sitzplätzen. Das heißt, du versuchst so dein Glück, das ist halt die Flexibilität, musst du halt mitbringen.
Aha. Also, dass du an dem Tag fliegst, aber du weißt nicht, welcher Flieger.
Nee, du, dass du versuchst diesen einen Flug, du musst immer spontan kommen. Du, also ich plane jetzt Rückflugdatum dann und dann. Und dann bin ich am Flughafen und guck, ob Platz ist. Und du stehst da rum, bis der Flieger voll ist und da sind immer irgendwelche Plätze auf dem Jumbo. Aber manchmal ist die Economy zum Beispiel voll und nur in der Business Class ist was frei. Und dann gucken die halt so, ja, nee. Also da gucken die echt so auf dein Ranking und dann, wer dann, bist du der Mitarbeiter? Ist dein Vater? Was macht dein Vater? Was machst du?
Ah, wow,
und dann,
okay.
Ja, ja, und ich wurde schon, also ich habe es 5, 6 Mal erlebt beim vielen Reisen. Ich habe so 6, 7 Jahre das intensiv genutzt, dass ich liegen geblieben bin. Und dann ging der nächste Flug 24 Stunden später. Und dann musste ich zurück, wo immer, ins Hotel oder zu Freunden und so und musste es einen Tag später wieder probieren.
Okay, krass.
Das ist so der Preis. Also da ist es so günstig, aber dafür musst du Spielraum haben. Du kannst auch mehrmals liegen bleiben. Also das kannst du auch gerade 3 Tage ineinander passieren.
Ja.
Aber und Mexiko, Frankfurt gab es halt nur einen Flug am Abend immer oder zwei. Mhm. Ne? Gab es so echt so eine Stunde Abstand.
Ich kenne mich so wenig aus. Der ist doch dann auch direkt. Schaffen die das direkt?
Ist direkt,
direkt?
Ja.
Ist
direkt,
genau.
Genau.
Ich meine, warum sollte er noch zwischenlanden? Der fährt dann, fliegt er einfach über Frankreich noch rüber.
Der längste Direktflug von Deutschland ist Buenos Aires, Frankfurt. Der geht 14 Stunden oder 13, 14 Stunden.
Ah, wow, okay.
Ja, von Jumbo. Ist der längste, den es gibt.
Ey, geil. Ich finde, das hat echt was. Warst du Argentinien? Warst du
nee,
schon
leider
auch,
nicht,
ne?
Leider nicht.
Oh, das ist so einer der wenigen Orte, wo ich mal Bock hätte.
Aber ich war in Brasilien dreimal.
Ja, und wie?
Killer. Also nichts echt? Kommt für mich an Mexiko ran, aber es ist, wie soll man die auch vergleichen? Aber trotzdem, man kann schon so ein paar Sachen.
Was ist für dich das Geile an Mexiko, wenn du es so ein bisschen zusammenfassen müsstest? Warum ist das, du hast auch in ein paar anderen Ländern, warum würdest du sagen, boah, das ist so ein geiles Land?
Also alles steht und fällt mit den Menschen, die sind wirklich, ich bin so ein Politiker. Ja.
die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung vor Ort, so, die sind einfach so.
Warum benutzt du so einen Geheimdienstbegriff, was machst du da?
Die Zivilgesellschaft vor Ort, mit denen ich intensiv auch mich unterhalte, diese Herzlichkeit, die Gastfreundschaft.
Ich habe viele Freunde, die Mexikaner sind, was uns nicht von einem Kriegseintritt abhalten sollte.
Ja, genau.
Wir müssen bombardieren.
Meine Freunde wollen bombardiert haben. Ich bin ständig mit ihnen in Kontakt und sie sagen mir immer wieder, bitte, bitte bombardiert uns. Meine Freunde in Mexiko wollen das so. Sie wollen von diesen Drogenbanden befreit werden.
Also es ist teilweise,
ist es auch so.
Ist es so ein bisschen, ja. Also, das
darüber können wir übrigens auch gleich mal reden, weil so ein bisschen, du bist ja ein politisch sehr interessierter Mensch. Ich sitze hier auch, wir sitzen hier unter deiner beeindruckenden, muss ich wirklich sagen, unironisch beeindruckenden kleinen Privatbibliothek. Sehr viel Fachliteratur, sehr viel, du hast auch Politikwissenschaften studiert.
Ja, ja, genau.
Genau.
So als so neben so, also Politikgeschichte ist ja Lateinamerika-Wissenschaften, Diplom damals.
Natürlich.
Politik war halt der Hauptteil davon.
Ja, genau. Deswegen können wir auch gleich vielleicht, ich gehe einfach mal davon aus, dass du so einen ganz okayen, guten Überblick auch hast, was so ein bisschen mexikanische Politik angeht. El Chapo, Stichwort.
El Mencho ist gerade.
El Mencho, ja genau. Und diese ganzen Sachen. Aber jetzt nochmal bei der Mexiko-Sache. Was ist sozusagen für Reisen, für Urlaub oder du hast ja auch längere Aufenthalte. Du warst, ja, ich schätze mal, öfters mal so 3 Wochen, 4 Wochen
in
da.
In Summe 1,5 Jahre war ich dort. In Summe, wenn ich alles zusammenrechne. Krass. Also so 10, 15 Reisen. Ne? Und dann auch wirklich, das Visum geht bis zu 3 Monate, darfst du, also 90 Tage darfst du dort visumsfrei sein als Touri.
Yeah.
Und dann in Summe so 1,5 Jahre. Das heißt, ich spare mir was, wenn ich jetzt erzähle, oh, du warst in Mexiko, da sage ich ja 1,5 Jahre, anstatt jetzt zu erzählen, ja, ich war die erste Reise 2003, 6 Wochen, oder? Also so aufzusummieren.
Ich war, du könntest schon sagen, ich war regelmäßig über die letzten Jahre.
Ja, ich war 1,5 Jahre dort, so bla. Aber ich aber war.
Nee. Das ist schon so, als wärst du 1,5 Jahre war, am Stück.
Nee, aber ja, aber ja. Ich war halt 3 Jahre dort. Also es muss halt.
Du warst 3 Jahre
ich war,
da?
Ich war 8 Jahre dort, ja. Nice.
Hey, was?
Das wolltest du immer wieder verändern, die Scheiße.
Mit jedem. Also, hey, was war das? Nee,
nein, also in Summe 1,5 Jahre.
Okay, in Summe 1,5 Jahre.
Die Erfahrung ist natürlich eine andere, wenn du am Stück da bist, aber es, ja.
Man aber kann das, das ist ja voll geil. Okay, du nach dem 2., 3. Mal da sein, kennt man sich ja ein bisschen aus, hat so ein bisschen seine Orte, hat so Leute kennengelernt.
Ja.
Und das wird ja dann eigentlich nur geiler auf eine Art,
ja, natürlich.
Oder?
Ja, weil irgendwann, es wird nur geiler, weil du irgendwann ja Freunde besuchst. Und deswegen, dann war ich so in diesem, ey, natürlich Luxusproblem, so, boah, soll ich mal nach Argentinien oder so? Oder, und dann habe ich es ja irgendwann geschafft nach so Brasilien, Kolumbien, das sind so die beiden anderen Länder, die ich gesehen habe, in Lateinamerika. Weil aber, was ist dann erstmal verlockender? Freunde zu sehen, die jetzt wirklich, du hast jetzt Freunde dort und du warst jetzt ein Jahr nicht dort oder
nervig.
Zwei. Ja. Oder halt ein komplett neues Land und da wieder, also.
Neue Freunde, ich will mehr Freunde. Neue ich will Freunde. Auch mit anderen Freunden einen schönen Abend verbringen.
Beides ist geil, beides ist geil und natürlich, du hast am Anfang
auch
halt
andere Leute haben nette Kinder.
Richtig. Und du hast auch
die meine Freunde werden können.
Nee, aber du hast dann halt den Faktor, so diesen positiven Stress, den du halt auch hast, wenn du alleine jetzt in Land und quasi wieder so ein Gestrandeter. Und ich war ja auch echt natürlich low budget. Also ich hatte diesen geilen Rabatt, aber als, ey, mit fucking Anfang 20, war klar. So, boah, was, ey, ohne, das war wirklich, es gab ja nicht mal Google Maps, es gab Google Earth gerade mal. Aha. Das heißt, ich war wirklich so, ich hatte noch physische Karten auf Papier, so vom Tourismus-Office und so, und hab echt so teilweise diesen gemacht, also jetzt nicht so mit verschwundenen Augen so ein Dartpfeil, aber so fast, also ich habe Leute gefragt, so Locals, hey, und die sagen dir eine Empfehlung, oh, du musst mal da, und dann bin ich da einfach hin und bin so Mazatlán oder so, das ist an der Pazifikküste, ich war, mein erster Ankunftsort war Oaxaca und das Mazatlán ist so, ey, mit dem Flugzeug vielleicht 2 Stunden, also echt weit weg.
Okay, krass.
Und da bin ich, ey, ich glaube, ja, mit dem Bus hin oder so, ich bin viel Bus gefahren, also wirklich so diese Überlandbusse, weil die auch kein Zug, also ziviles Zugnetz haben, und bin in die billigste Absteige. Ich bin wirklich so, ey, ich bin so rumgegangen, ich bin in das Viertel quasi, was auch so am sketchiesten war. Und so Mazatlán zum Beispiel mit einem riesen Koffer, das habe ich auch lange, viele Jahre gebraucht zu lernen. Nee, reiß mit kleinem Gepäck, so, aber wie so ein
dummer
Idiot,
also absolutes
so.
Schönes Soft-Target.
Genau,
ja, schön
genau.
Fette
genau,
Henne, die man da sieht. Also ein weißer, junger, dummer Mann mit einem Riesenkoffer.
Aber ich muss sagen, leider, also damals Glück, aber leider erst ab 2008, 2009 wurde Mexiko so schlimm, dass es, also wie es heute bekannt ist, das Image Mexikos, dieses extrem gefährliche, gewalttätige. Es gab echt eine Zeit, also vor 2008, 2009 war es nicht so heftig, gar nicht vergleichbar.
Ach echt? Interessant.
Es war viel sicherer.
Würdest du sagen, jetzt weil einfach das Datum so, denkst du, dass es irgendwas mit Finanzkrise so zu tun hat?
Nee.
Dass irgendwie das Land dann gelitten hat, ärmer geworden ist?
Nee, das Land hat auch gelitten, wie alle anderen auch. Ah, und die Bevölkerung natürlich, weil wer muss das ja bezahlen, die Party?
Ja, ne?
Das machen wir doch gerne. die Umverteilung bezahlen wir natürlich gerne. Aber nee, das war, ich glaube, Felipe Calderón war der Präsident und das war einfach ein Machtwechsel. Und es ist ein konservativerer Präsident gewesen. Davor war Fox, die haben eine 6 Jahre Regierungszeit, glaube ich, also ein bisschen crazy lang so, ne? Ich glaube, es war Calderón und der hat eine Sache proklamiert, ganz groß, der hat gesagt, hey,
der Staat macht jetzt nichts
mehr. Wir machen jetzt mal
eine
Politik, nee, im Gegenteil, also es wäre, glaube ich, besser gewesen. Der hat einfach ein Konzept angewandt, was schon 40 Jahre in Folge überall gescheitert ist, nämlich den Krieg gegen die Drogen.
Ach, okay.
Und zwar Krieg Scheiße. Gegen die Drogen wirklich wörtlich, also militärisch. Und was ist passiert? Das Militär ist jetzt die Drogen. Also es hat einfach, das ist ein Narkostaat geworden erst dadurch. Davor war, ja okay, Probleme, Kartelle, bla bla, aber nicht vergleichbar. Und das hat alles so viel schlimmer gemacht. Wow. Und die Gewalt ist so ausgeufert erst dann. Also der hat die Kartelle erst durch diese, also nicht absichtlich, das war schon unabsichtlich, auch wenn es immer schon natürlich Connections gab und so zur Unterwelt. Aber das war wirklich einfach dieses Nixon, ne, War on Drugs und dieses Konzept, was ja
Kleinkriminelle, Konsumenten hart bestrafen, keine Toleranz.
Da gibt es ja selbst bei Kleinkriminelle hart bestrafen, selbst da gibt es ja Beispiele, wo das manchmal echt funktioniert. Mhm. Aber er hat eher so die Banden direkt militärisch bekämpft.
Okay, und es war einfach so eine stumpfe Logik, ich schieße die tot und dann hört das auf. So.
So in der Art, ja.
Und was passiert ist, was du jetzt quasi angedeutet hast, ist, du hast dann, der ganze Bereich mögliche Korruption wird dann nicht bedacht. Und was, das gibt ja dieses Nietzsche-Zitat, das ich immer ganz gut finde, ja. Mein Lieblings-Nietzsche-Zitat, das einzige, das mir gerade einfällt, ist dieses, wenn du lange in den Abgrund schaust, dann schaut auch irgendwann der Abgrund in dich.
Ja.
Also du veränderst dich, während du das, also quasi, es ist so ein bisschen die Dynamik, die du meinst, dass dann quasi
so ein bisschen,
die Polizei dann zu viel Kokainfunde macht und sich dann irgendwann denkt, ja, warum verticken wir das nicht? Ich habe auch Hunger.
So ein bisschen, so ein bisschen. Also ich habe die Details nicht mehr so im Kopf natürlich, aber die Zeit, das war eine Zeit, wo ich auch dort war, relativ viel. Mhm. Aber so wirklich so zwischen 2003 und 2008 war ich am meisten dort, zwischen 2003 und 2008, 2009.
Und du hast wirklich so einen spürbaren Unterschied gemerkt, so, okay.
Als ich dann, ich war dann 10, ich war auf so eine Lücke irgendwann, da war ich dann mal, also für mich war das da also 4, 5 Jahre nicht da. Oder war ich so, glaube ich, 2017, nee, länger. Da war ich so 17, 18 Mal das erste Mal wieder da nach vielen, also so 7, 8 Jahren.
Fast 10 Jahren, ja.
Ja, und da war es dann spürbar in so einer Stadt wie Oaxaca. Das war meine erste Ankunft. Das ist eine kleine, süße Stadt. Ist auch Weltkulturerbe, das ist die Altstadt dort.
Yeah.
Im Süden Mexikos. Und da, ich weiß noch aus der Zeit von vor 20 Jahren, da galt immer, ey, tagsüber alles fein.
tagsüber, na, ja. Ey, von unserer Seite tagsüber alles fein. Genau. Das ist ja schon ein geiler Einstieg. Ja. So, das waren die guten Zeiten, als es hieß, tagsüber alles fein.
Tagsüber alles fein. Nee.
Alles gut, tagsüber.
Ja, nachts kommen die Ratten raus. Ja. Das war wirklich so ein bisschen. Ey, aber ich wohne hier am Görli, ne? Also es gibt, so ein paar Sachen sind einfach so universell immer gültig, ne?
Klar.
Hier am Görli, ich wohne hier sehr gern, aber es ist so schon ein Unterschied natürlich, Tag und Nacht.
Ja, es gibt
ne?
so diese Sache so, ey, nichts Gutes passiert nach 22 Uhr ja, oder
bisschen,
sowas. So.
Ja,
was auch immer.
In Bezug auf Diddy-Partys hat man das viel gehört in den letzten Jahren. Von,
ach, stimmt,
von Prominenten.
Dass es so eine Uhrzeit gibt, so, ey,
so eine
Cut-off,
so, wo so, jetzt passiert nichts Gutes mehr. Du hast genetworked so.
Genau,
du
bist, das ist die offizielle Party, du willst nicht auf die Afterparty.
Genau, die Afterparty ist nicht ungut.
Ja. Aber okay, da war das noch so,
es
dass
war,
es so tagsüber normal ist?
Es hat sich was, es hat sich was, die Viertel, also wo du dich aufhalten konntest, hat sich einfach verändert und die Art der Gewalt, was du so hörst auch so. Hm. Also da, als ich vor 2003 war ich, tagsüber ist alles okay und nachts ist so, ja, bleib halt im historischen Stadtkern, so diese ganzen, diese 30 Blocks, wo halt auch die Hotels sind, so bla.
Das richtig touristische,
genau,
quasi.
Genau, aber dann außer, du gehst dann da raus, wo so die arbeitende Bevölkerung lebt und dann wird's dann so sketchy, dann sei dann da vorsichtig.
Mhm. Und dann hieß es auf einmal, sozusagen,
da
geht da nie wieder hin?
Da war es umgekehrt, da war so, nee, also jetzt ist das Stadtzentrum gefährlich, weil auch die, dann kamen nämlich Gangs aus Nicaragua teilweise, so die Setters oder so.
Das klingt sofort richtig gefährlich, Gangs aus Nicaragua, ich finde, das klingt so, das ist so das Ratten-Mexiko. Das ist so das schlimmste Land Südamerikas für mich in meinem Kopf.
Ja, ey,
Nicaragua?
Die haben halt Nicaragua, Honduras so, die müssen auch also irgendwie kooperieren und Routen bekommen durch Mexiko, um das Produkt ans Hauptzielland zu bekommen, wo die meisten Abnehmer sind, nördliche Grenze. Und dann wurde es irgendwann halt, also haben die sich natürlich bekriegt, ne, offen. Und dann irgendwann, wenn...
So mexikanische Banden und Nicaragua.
Genau, aber auch mit, weil irgendwer muss ja auch kooperieren mit denen, ne? Und da gab es ja immer schon auch, weißt du, die Italiener hier und die Russen immer schon mit Kolumbianern. Du musst das Zeug ja irgendwie herbekommen. Aber dann merkst du, was so mich betrifft als Turi dann plötzlich oder auch als Turi, der connected ist, der Leute kennt, der bei einer Familie pennt dort, die ja schon mit der befreundet ist, war dann so, ja, jetzt kannst du aber... Also jetzt ist das Zentrum nachts plötzlich das Gefährlichste geworden und jetzt die Außenbezirke, wo die so wohnen, sind fast sicherer. Mhm. Also so, das heißt so umgekehrt ironisch, ne?
Okay.
Und die berichten, die halt, diesen Einheimischen, die sagen so, ey, die, ja, die und die Scheißer, sie und die, das ist gefährlich und das kannst du nicht mehr und bla und bla. Ne?
Und dann auch so, ich finde Südamerika von allen Orten oder von den Sachen, die man hört, hat auch so die brutalste Scheiße. Also El Salvador, diese Gangs dort, dieses... Die haben was? Die haben so einen Menschen fünf geteilt und so.
Ja.
Also das geht dann über Mord hinaus, sind so richtig brutal. Scheiße.
Fun Fact, die haben sich gegenseitig, also weil wenn man sonst sowas hört. Wo,
richtiger Fun übrigens. Jetzt kommt
richtiger Fun, ja. die haben sich wirklich gegenseitig beeinflusst, der IS und seine Methoden und diese Narko-Kartelle.
Ah, interessant. Das ist wirklich ein Fun Fact.
Das ist ein Fun Fact. Ja. Es gab das erste berühmte Enthauptungsvideo, das ich nicht gesehen habe, 2002, 2003, um Irak.
Mit Al-Sawaki, wie hieß der quasi dann der Gründer war vom IS, das hieß damals noch Al-Qaida in Irak.
Ja.
Wie hieß er nochmal? Das war so ein ganz, das war eigentlich.
Du meinst der IS-Gründer, der Offizielle, der ihn ausgerufen hat?
Ja, so quasi. Ich glaube, der hat dann noch das dann noch genannt. Ich weiß nicht, ob er dann noch gelebt hat, ist zu nennen Islamischer Staat in Irak und Syrien.
Ja, ja.
Also hieß dann irgendwie ISIL?
Ja,
so,
ja.
Diese
Al-Baghdadi ist der Fettsack.
Genau, Al-Baghdadi war dann später.
Der Klerikale aber.
Genau.
Also er war ursprünglich Militär, ne? Und dann so ein, also.
Interessanterweise, das ist auch ein richtiger Fun Fact, weswegen die Berichterstattung hier so absolut strange ist und auch man dann so merkt, hä, wieso wird diese Connection nicht klarer hergestellt? Der jetzige Präsident von Syrien war sozusagen Kampfgefährte von Al-Baghdadi.
Ja.
Und er war früher quasi der Chef von der Nusra-Front, ziemlich sicher,
die
so quasi nur eine Absplitterung ist von ISIS. Also sind quasi ideologisch genau gleich. Die haben einfach nur so Bro-Konflikt untereinander, so ein Machtding wahrscheinlich.
Ja, ja.
Und das waren dann irgendwie so die akzeptablen Dschihadisten, die man dann Rebellen genannt hat, als sie Assad gestürzt haben. Dann waren das, habe ich Spiegel Online damals gesehen, Rebellen hier, Rebellen da. Und ich habe mir so, ja, also.
Ey, ich kenne es noch, die Sprachregelung war offenbar in Teilen dschihadistischen Rebellengruppen. So, ey, halt den Mund. Also, was
ich sehe eine schwarze Flagge. Jeder von denen hat einen Finger hoch.
Der Finger, ja, ja.
Dieser eine Finger ist oben.
Ich will den Finger nicht sehen.
Ich will den Finger nicht sehen.
Der macht mich nervös, so, ja. Ey, aber ohne Scheiß.
Okay, und Al-Zarqawi, ziemlich sicher Al-Zarqawi.
Okay.
Und ich glaube, der war dann sozusagen, und der war, glaube ich, auch auf dem, würde ich jetzt mal tippen, auf dem allerersten legendären, wir stecken Amerikaner, LKW-Fahrer oder was auch immer, der für eine Ölfirma hier arbeitet, in so einen orangenen Anzug und wir köpfen den jetzt auch.
Ja.
So,
ja,
also,
ja.
Was heißt auch, wir köpfen den.
Genau, und das Köpfen ist ja so, und gerade, dass das so quasi fast so rituell ist, und aber auch so Abschreckung an alle anderen, so, wir kennen nichts, so. Und das haben sich die Kartelle wirklich abgeguckt, und dann wird das so, so ein Brutalitätswettbewerb, so eine Gewaltspirale und bla, ne?
Ja, weil man das ja auch einsetzt, wirklich sozusagen Classic wie im Mittelalter damals, wie so Mongolen, so als, das erzeugt ja krasse Angst
beim
Gegner. Weil du denkst, ja, dass die mich umbringen wollen, safe, ist klar, wir sind hier gerade im Krieg. Aber fuck, wenn die mich erwischen, dann köpfen die mich mit einem stumpfen Küchenmesser.
Ja, ja, ja.
Das will ich nun wirklich nicht. Ich glaube,
das
gebe ich auf.
Das möchte ich nicht. Da ziehe ich eine Linie.
Ja, Boundaries. Hier setze ich mal meine Boundaries. Ganz wichtiges Thema hier auch.
Ja, Mann.
Zu sagen, nein, stopp.
Ja, halt, stopp. Keine Gewalt.
Hand ausstrecken, schießt mir einfach in den Kopf. Wie in einem ganz normalen Rind.
Genau.
Gib mir einfach so einen Bolzen, Alter.
Ja. Aber nee,
das
hat nicht sollen sein. Nee, aber ich habe zum Glück persönlich nicht, krasse Sachen erlebt, gesehen, so, aber also doch,
aber jeder, der da gelebt hat, hatte Geschichten,
du hast schon gemerkt, die Leute, die, also ich komme wieder mit jedem Jahr oder so, da sind jetzt dann 7, 8 Jahre vergangen, und dann sagen mir Leute, ja, du kannst jetzt, also da nicht mehr und da auf keinen Fall und das nicht mehr, bla. Und ich habe auch gemerkt, wie eine Stadt wie Oaxaca super sicher, plötzlich sind dann einfach so, ist ja so Gesocks, wo ich abends nach Hause gehe, mein Hotel, da hatte ich dann ein Hotel schon, ne? Weil ich war am Arbeiten, so, da bin ich nicht mehr bei der Familie am Crashen, ne, das war so als Student Freund eher.
Ja.
Und der,
irgendwann ist auch komisch, so mit Anfang 40, so, hey, wisst ihr noch, wie damals? Kann ich.
Ja, so Mitte 30 so. Nee, yeah. aber die haben ihr Zimmer zur Verfügung, aber das war einfach, da war es dann auch sicherer, hat ein Hotel, ein geiles so. Und dann kam aber, der Typ ist dann so mitgelaufen, hat mich aber voll gelabert auf der Straße und das kannte ich überhaupt nicht von früher so, ne? Und wollte einfach so Sachen wissen und ich war so.
Vielleicht war er einfach auch ein europäischer Touri, ja, das warst du früher
da
am
war
Anfang.
Ganz offensichtlich Mexikaner so, ne? Und aber der hat mich zugetextet so bla und wollte Sachen wissen und ich habe mich bedeckt gehalten und dann war irgendwann, musste ich ihm so sagen, dann, ne, dann wurde auch so, es war
ach, du
schon,
wolltest auch nicht, dass, da, dass er weiß, wo du wohnst.
Ja, genau, dass er mich zu meinem Hotel begleitet, so, mich aber voll labern, so. Dann musste ich noch, das habe ich davor, das habe ich mal in Istanbul auch erlebt, so, dass er an irgendeinem Punkt dann sagen, so, hier trennen sich jetzt unsere Wege, so, hey, war nett, und dass er dann aggressiv wird, dann. Wenn sich so die Wege trennen, so.
Yeah,
dann
ist
er plötzlich so.
Eine toxische Beziehung.
Genau.
Fuck,
ja,
das
ja,
war eine
ja.
toxische Beziehung.
Ja, das
ich will jetzt hier einfach eine Grenze setzen und du rastest komplett aus.
Ja, genau.
Ich glaube, das war nie eine gute Beziehung.
Genau, weil dann so irgendwann so, ja, also ich gehe jetzt aber alleine weiter, danke dir. Und dann, dass er so, und so war das mit dem auch. So, dann hast du so, ja, okay, ne? Und dann musst du so abwarten, bis der dann wirklich weg ist und dann kannst du weiter zu deinem Hotel. Zwei Blocks weiter. So.
Ah, okay, also du
damit
hast ihn nicht wissen lassen, welches
genau,
es genau ist.
Ja. Weißt du, ich meine, man kann auch das Hotel dann einen Tag später wechseln, so. Ey, und das als Mann, ne?
Also ich habe gerade mir gedacht, Alter, wie krass muss es sein, als Frau all diese Dinge zu machen, irgendwie Solo-Reisen oder solche Situationen zu sein, weil die ja währenddessen auch denken muss, boah, und er könnte mich ja überwältigen.
Ja,
zumindest
schon
mal überwältigen.
Ja, weil du gehst so, also das Hotel war ja nicht super abgelegen, aber ja klar, ist ja die Menschenmenge wird so dünner, ne? Und es wird so, da sind Leute da, aber ey, du weißt ja in der Realität, wenn wirklich was ist, so, wer hilft dir, ne? Also muss schon echt krass.
Ja.
Also,
ich habe immer so krass, so einfach, ich habe immer so ein Szenario, oder was heißt immer, wenn ich in eine Situation komme, denke ich mir, bei jedem Obdachlosen, denke ich mir, also natürlich bin ich viel stärker als der. Also so, ich denke mir, bei keinem Obdachlosen fühle ich mich wirklich bedroht, aber ich denke mir so, ja, aber wenn er mich angreift, dann muss ich ihn ja anfassen
innerhalb des
Kampfes und da ist er so krass im Vorteil. Weil ich will gar keine Berührungen.
Ja. Ey, ich habe das hier manchmal, also ich gehe Konflikten immer aus dem Weg, aber ich muss zwei, dreimal im Jahr muss ich hier in einen Pöbel-Battle gehen. Aber einfach, weil ich hier am Girlie wohne, im Kreuzberg.
Ah, ja, okay, es gibt
so. Zwei, dreimal im Jahr wirst du einfach angepöbelt so und dann pöbelst du halt zurück so, oder? Mhm. Und da so, ist einfach so kurzes Wortgefecht so.
Ja.
Kurz, mal
krass, okay,
Bus so, mal.
Ja, schon unangenehm, ja.
Nee, aber auch, ich meine, du müsstest es ein bisschen kennen, wenn du halt so viele Jahre auch da in Neukölln Shows gemacht hast abends. Also auch, hier ist es ja auch ein bisschen gereizter geworden die letzten 10 Jahre, ne?
Mhm.
Also der Kotti ist besser geworden zum Beispiel, ne? Aber weil wegen Polizeipräsenz, aber der war mal legendär schlimm vor 10, 11 Jahren, glaube ich.
Yeah.
Aber auch hier bist du manchmal so abends U-Bahn. Wir sind als Comedians ja viel abends, nachts unterwegs so. Dann nimmst
ich
mal
bin halt mittlerweile einfach, seitdem ich mein erstes Auto auch schon habe, bin ich aus dem U-Bahn-Netz sozusagen raus.
Ja,
also
jetzt
schon wirklich rückblickend seit vielen Jahren, seit 2018 oder
okay,
so, da hatte ich den Opel gerade neu. Und seitdem, genau. Aber eine der Motivationen damals, mir ein Auto zu holen, war, dass diese U8-Strecke nachts, Sonntag zurück und so, da war halt wirklich, hier auf jeder Fahrt war was.
Und
es ist halt nie was so wirklich passiert. Mir ist nichts passiert, aber einfach der psychische Stress, dass ich mir denke, oh fuck, hier wieder so eine Zeitbombe steigt ein.
Junkie-Irrer.
Und wir sind alle in Geiselhaft. Also, und dann ist halt in Berlin auch nochmal das Ding, nicht nur schmutzig, sondern auch immer so, habe ich auch bei so Jugendlichen immer dieses Ding von so, boah, so Messer. Ich habe auch so eine richtige Messerphobie. Mag ich gar nicht, so Messer. Aber dass ich aber wirklich denke, ey, es gibt zu viele Leute, die ein Messer haben und auch krass dumm sind und nicht checken.
Ja.
Also denk nicht an mich, denk an dich selber, was für Konsequenzen es für deren Leben hat, wenn die einen abstechen.
Ey, plus auch als, also auch bei Leuten, die sich verteidigen wollen mit dem Messer, denke ich auch das ist schon dumm.
Ja. Yeah.
Also du musst,
du musst es schon wirklich drauf haben.
Du musst es voll drauf haben,
um
selbst,
Messer mit reinzubringen in die Situation.
Und selbst Leute, die es voll drauf haben, sagen dir, nein. Also nicht niemals als Angreifer, weil wenn du entwaffnet wirst oder halt, das kann ja auch aus Versehen, bewaffnest du deinen Gegner plötzlich.
Und
also,
ich glaube, er hat sogar.
Alles daran ist dumm.
Und ich glaube, der hat sogar sogar fast dann das Recht, dich abzustechen oder so. Also ich
nee,
glaube,
das ist ein anderes freakiges Ding. Notwehr in Deutschland.
Ey, merkt euch das. Nein, ich weiß es nicht
das
genau.
Das wird missverstanden, Notwehr. Du bist einfach, selbst wenn du dich verteidigst, bist du der Arsch. Am Ende zählt, wer mehr verletzt ist fast.
Na, ich glaube, es ist schon ein sehr großer Unterschied, wenn es auf jeden Fall gut belegt ist durch Zeugen, ja. Wer angefangen hat, wer losgelegt hat.
Für mal Zeugen der U8 Sonntagnacht.
Ja, genau. Aber wer so den ersten Schlag gelandet hat. Weil da an kannst du, glaube ich, dich schon ganz gut verteidigen.
Ja.
Und natürlich dann in einem gewissen Rahmen, du kannst ihn nicht umbringen. Aber ich frage mich, also wie es rechtlich ist, wenn Leute sehen, wie du mit einem Messer zuerst angegriffen wurdest und dann irgendwie der andere einen Messerstich am Ende abbekommen hat, wie es dann, also nimmt auf gar keinen Fall rechtliche Beratung hier durch diesen Podcast. Das, ja, krass. Okay, also Mexiko hat sich verändert. Und wann warst du das letzte Mal jetzt da?
2021.
Okay. Und wie ist das jetzt mit diesen Gangs? Ja, mit diesen, was ist da der Hintergrund? Irgendwie, die haben diesen, weil die USA spielt da irgendwie auch immer mit rein.
Boah,
und irgendwie haben die diesen Drogenboss umgebracht.
Ich bin da gerade also, gar nicht im Thema. Also, aber ich bin nur halt grob so, also als so das Dachthema.
Was sind die Dynamiken? Also ich weiß gar nicht, so wie groß, wie stark sind diese Gangs, ist ja
also
schon klingt zu klein.
Man sagt ja schon offiziell, das war, ich weiß noch, vor 10, 12 Jahren war das so angeteasert worden, aber offiziell ist es halt ein Narkostaat. Das
Was
heißt,
bedeutet Narkostaat?
Ich glaube, ich nage mich nicht fest, aber ich glaube, dass quasi der Staat verloren ist, einfach an die Drogenmafia verloren. Und man hat das ja ähnlich auch, ich glaube, mit Afghanistan war ja auch schon lange so der Fall, ne? Oder ich weiß nicht, da geht es halt so.
Ja,
Mohn, ne?
ich glaube, sehr viel des Mohnverkaufs hat dann den Staat finanziert. Aber also, ich glaube, die Mohnhändler hatten nicht die Kontrolle über den Staat.
Na, über die Taliban war, das waren halt ihr Hauptbusiness, ne?
Ja, soweit
und
ich weiß.
Und das ist halt nicht mehr, du kannst das nicht mehr, also das ist nicht mehr zu separieren. Quasi,
ja, genau.
Dass der Drogenhandel und die Regierung und die Staatsfinanzen so. So,
okay,
das ist das
ja,
Ding.
Es ist einfach so quasi ganz normales Exportgut wie Öl.
Ja, genau.
So.
Und halt eins, das halt andere Wege finden muss. Oder,
ja.
Ne? Und in Mexiko ist ja eigentlich wirtschaftlich, bräuchte diese Drogen nicht. Also da ist genug, es ist überraschend, wenn man so guckt in der Statistik, so Mexiko ist eigentlich recht stark, also die haben Erdöl, eigenes, Erdgas und sie haben also auch eine verarbeitende Industrie, ist nicht nur so Export wie Venezuela, es war relativ im Arsch da, die haben auch wirklich so Pemex, ist ein großer, dann siehst du hier in Berlin, siehst du Cemex-Trucks rumfahren, also Zementindustrie.
Achso, Zement, okay,
ne?
Die große
globale also die haben auch tatsächlich nur, die haben eine chemische Industrie auch, die haben, weißt du, du hast Volkswagen erwähnt, das heißt, die sind, die haben da auch natürlich Know-how gelassen, hingebracht, so auch Leute mit.
Ich weiß noch, dass es immer über Mexiko hieß, also ich vielleicht auch bevor so der Begriff BRICS groß wurde, aber das ist so ein BRICS-Land, so ein Schwellenland sind.
Ein Anwärter,
so eine,
ja.
Genau,
ja.
Also.
Ja, ja.
Es
ging richtig steil bergauf, so seit dem Ende der Diktatur. Das war sehr voll interessant. Die haben so eine Zwei-Parteien-Staatsdiktatur fast gehabt, so wo sich so, und nee, eigentlich ein Parteien. Also es haben einfach, aber nicht, das heißt, es ist ganz weird. Also 2003 wurde das erste Mal seit 40 Jahren, einfach kam die andere große Partei an die Macht.
Aha,
und
okay.
Ja, 40 Jahre, es war so quasi, also es war eine Diktatur, aber dann die meisten lateinamerikanischen Länder hatten ja dieses wellenmäßige Demokratisieren, also so ein Dominostein nach dem anderen fällt, mit Spanien, Portugal, werden die in den 80ern alle reihenweise, fällt da, übrigens voll interessant, ich sehe es auf Social Media gerade so viel, so dumme Takes, wir sehen viele dumme Takes, aber einer davon ist so, you can't vote your way out of fascism, doch, also Spanien, also ganz viele, ganz Lateinamerika haben demokratische Wahlen und haben es aus, also ja, also man, ich glaube, neofaschistisch kannst du einige der Länder nennen, auf jeden Fall waren es rechtsgerichtete Diktaturen, Militärdiktaturen.
Brasilien ja sehr bekannt sozusagen.
Ja, Argentinien, alle, wirklich alle, mit Ausnahme halt Kuba und so, ne.
Aber das ist, finde ich, total interessant, jetzt wo du es sagst, auch im Iran-Kontext und so, es wird immer so getan, so als gäbe es gar nicht, so etwas wie einen evolutionären Prozess oder so, dass aus Diktaturen Demokratien entstehen können.
Ja.
Und dann ist es so, ich habe das auch mal ein bisschen recherchiert, und dann, weil ich einen interessanten Interviewteil gesehen habe von einem Iran-Experten, der dann so meinte, so allgemein Revolution und Kriege führen nicht zu Demokratien. Also da ist sozusagen die Demokratieforschung eigentlich hat sehr viele Beispiele, wie das funktioniert. Und wenn man sich zum Beispiel Sturz der Franco-Diktatur anschaut oder in Polen mit Lech Walesa und so weiter, dann ist es immer irgendwie so etwas von, es gibt eine starke Zivilgesellschaft, die Bevölkerung will das System nicht mehr. Und dann gibt es irgendwie innerhalb des Regimes Elemente, die verhandeln dann mit denen und lassen dann das so zu, dass es kippt und dann wird das System geändert.
Ja.
Aber genau, also sozusagen, das sind ja voll die guten Beispiele, wie, ja, man kann sich auf eine Art rauswählen und gleichzeitig aber auch ziviler Ungehorsam, sehr viel Druck, so also eigene und ich meine, in Brasilien wurden auch voll viele Leute verfolgt, gefoltert, umgebracht.
Ja, ja, überall.
Also so überall.
Mexiko hatte den größten, also den schwersten, das schwerste Verbrechen so der Diktatur war tatsächlich 1968. Waren
Massenhinrichtungen dann auch?
Ja, nee, war einfach Schießbefehl auf Studentenunruhen. Also die das waren also von Studenten ausgehend, dann waren es einfach soziale Unruhen, wie 68 überall. Mhm. Und die haben, weiß ich so, entweder knapp drei, also fast dreistellig oder irgendwie untere dreistellige Zahl von Leuten erschossen.
Okay.
Und auf jeden
an
Fall.
An einem Tag so.
An einem Tag, ja, ja.
Einfach so quasi ein bisschen mehr so ein Maschinengewehr drüber.
Ja, so, eher so scharfschützenmäßig. Ja. So ein bisschen. Okay. Eher so wie, weiß ich nicht, Kiew war sowas vor 15 Jahren oder.
Ja, genau. Ich glaub,
Iran ist ja relativ. Also einfach so, der Staat hat sich bedroht gefühlt, zack, jetzt geht's los. Ne?
Yeah.
Und das war so das Größte und dann kam halt so eine Eiszeit einfach, wo. Also die waren ja, ich glaube, Mexiko war so blockfrei. Das heißt also weder, ne, die wollten.
Stimmt, Mexiko habe ich nie was gehört im Kalten Krieg.
Die wollten, also es war so der Wunsch in ganz Lateinamerika, dass so, sobald sich aber was Sozialistisches geregt hat, kam es zu Vorfällen. Und
wurde der CIA-Hammer raufgehauen. Ja,
vielfach und Mexiko ist so, ich glaube, die haben sich da wirklich rausgewählt, aber es war gar nicht so ein Riesen, und so bis in die. Es ist voll interessant, ich bin leider nicht mehr so tief drin, aber die sind, Vicente Fox war der erste 2003.
Wie heißt
2003.
Der?
Vicente Fox.
Das ist ein richtig cooler Name.
Ja, FOX vor allem so, ne?
Ja, es klingt wie so ein, musst sofort an den Sender denken, aber einfach in so als ein Rapper.
Ja,
also
ja,
aber. Vicente Fox?
Der hat auch gesagt, offen, das ging auch viral viel, der hat so, als Donald Trump gesagt hat, so, we're gonna build a wall and they're gonna pay for it. Der öffentlich gesagt hat so, we're not paying for your fucking wall.
Oh, fucking hat er
gesagt. Ja, hat er gesagt so. Der war der Ex-Präsident zu der Zeit. Ne? Ist ja 15 Jahre raus oder so. Aber
ist er so ein sehr beliebter Präsident einfach so? So ein
weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall jemand, der so für diese Zeit steht.
Vom
Wandel. Früher 2000er von, der Wandel war schon irgendwie in den 90ern und aber das war so, krass, jetzt zum ersten Mal ist so die andere Partei. Die haben so PAN und PRI. PAN ist so eher die Konservativ, PRI eher, eher so ursprünglich mal sozialistisch so und die haben also
so
da,
SPD.
Ja, aber das hat sich alles so krass, alles so.
Rosa.
Ja, so, genau. Und auch natürlich beide natürlich eingekauft von jeweils einer Wirtschaftssparte oder zwei. Also so, es ist sehr verbandelt so, ne? Yeah. Wir werden von denen, ihr werdet von denen so ein bisschen. Ne?
So Republikaner, Demokraten, so
Art,
eigentlich
ja,
sind
ja.
wir eine Partei.
Ja, ja, ja. So ein bisschen. Und aber dieser Wandel, also ich weiß, die Leute, wie soll ich sagen, mir ist zum Glück nie was Schlimmeres passiert in Mexiko. Ich wurde einmal ausgeraubt, das war in Kolumbien.
Stimmt, man kennt immer Stories aus Südamerika, dass so wirklich, ich habe das schon ein paar Mal gehört, Leute ausgeraubt werden, dann gibt es auch ein ganz klares Protokoll, hey, du gibst denen alles und dann passiert auch
genau,
nichts.
Ich wurde einmal, also das war 2021, einmal wurde ich räuberische Erpressung durch zwei Polizisten.
Durch zwei Polizisten, okay.
Genau, die haben mich quasi, die haben mir, 200 Euro oder so, 220 Euro abgepresst, also soll ich am Automaten abheben und es war einfach 2 Uhr morgens.
Ach,
und
du bist mit denen, musstest du mal.
Ich musste, die haben mich da hingefahren.
Und an diesem Cliffhanger steigen wir aus. Ja, wie es mit Martin dann in Mexiko weiterging und vieles weitere erfahrt ihr in der nächsten Folge. Checkt die Links in den Podcast-Notizen, meine Aufzeichnung, 2. Mai, absolutes Highlight des Jahres. Ja, wir kriegen das 2. Special in den Kassen. Dafür gibt es noch Tickets, es gibt eine Early Show an dem Tag, es gibt eine Late Show. Checkt es aus. Checkt Martin auf jeden Fall aus. Seine Instagram-Seite ist verlinkt. Und den einen oder anderen von euch sehe ich ja jetzt vielleicht am Mittwoch respektive Donnerstag in Potsdam und Rostock. Und ansonsten kommt gut rein in die neue Arbeitswoche. Ja, ich sehe gerade, die Sonne scheint. Ich gehe jetzt raus. Bis dann, wir hören uns. Ciao.